Ausgabe der Fussi-Check mit Julian und Martin.
Am 15. Oktober, ein ganz besonderes Datum des Jahres 2025. Hier ist der Fussi-Check, unsere gemischte Tüte, unsere Feedback-Ecke, wie man es damals in den 90ern bei Bravo TV nannte. Da gab es aber noch Faxe und Briefe. Wir beschäftigen uns hier mit Kommentaren und Mails und allem Möglichen. Hallo Martin.
Hallo, ich dachte gerade, ob wir jetzt hier auch so Dr. Sommer-Probleme gleich lösen und sowas, wenn du hier die Bravo schon so schön erwähnst.
Das steht frei. Damals bei Bravo TV mit Heike Makatsch und Jasmin Gerard, da haben die immer so Feedback zu Interviews mit Aaron Carter.
Achso, du redest von der Fernsehsendung. Für mich ist Bravo nach wie vor eine Zeitung gewesen, die man früher
gibt's auch immer noch.
Verpickelt durchgeblättert. Ja, erscheint aber, glaube ich, nur noch alle 2 Monate oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Ich habe den Überblick verloren, aber ich habe es lange auch nicht mehr gelesen.
Ja, ich ertappe mich manchmal dabei, ich bin immer gerne in der Buchhandlung im Hauptbahnhof und manchmal gucke ich da durch Zeitungen, zum Beispiel auch durch das Wusel-Magazin, was dir vielleicht was sagt. Ich gucke manchmal gerne durch Kinderzeitungen, aber auch durch Teenager-Zeitungen. Und ab und zu so einmal im Quartal gucke ich da mal rein. Aber es ist halt sehr viel Social Media, sehr viel Knossi und so.
Guckst nach, ob dein Brief endlich mal abgedruckt wurde, ne?
Ja, ob da noch irgendwas über die Backstreet Boys zu finden ist, aber seltenst,
seltenst. Ach so, schade. Naja. Kommt alles wieder im Leben.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's heute prima. Das ist ja jetzt, wir reden um den heißen Brei rum. Wenn heute der 15. Oktober ist, ist heute mein Geburtstag. Aber das Tolle ist, da wir diesen Podcast 3 Tage früher aufnehmen, bin ich an meinem Geburtstag immer noch ein Jahr jünger.
Genau, so. Deswegen gratuliere ich auch dreisterweise nicht. Das wird dir Unglück bringen. Aber das mache ich dann natürlich direkt nach Mitternacht, wenn dieser Podcast auch erscheint.
Ja. Da bin ich dann allerdings nicht da und lese später, aber ich freue mich. Vielen Dank. Ihr müsst mir auch alle nicht gratulieren, aber ich weiß es zu schätzen, dass ihr, dass man an mich denkt. Aber das machen wir jetzt einfach, indem wir jetzt hier ein bisschen miteinander plaudern und Leute zuhören. Es wurde übrigens, wir haben ja schon in der letzten Folge viel über mich geredet, weil wir über das Haselhörnchen gesprochen haben, meine erste Serie. Daraufhin hat übrigens Krankfried Jumpman einen Wunsch geäußert. Er schrieb, lieber Martin, kannst du die nächste Popkulturfolge bitte mit der Haselhörnchenstimme aufnehmen?
Also, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee wäre, die ganze Folge in dieser Stimme zu reden, Julia. Was hältst du denn davon? Toll!
Das ist ein bisschen anstrengend, aber ich würde das dann, aus dir zuliebe, würde ich das mitmachen.
Du wärst dann automatisch der Jammerlappen. Nee, also anstrengend wäre es nicht, aber also zu sprechen für mich, aber ich glaube zu hören für die anderen.
Ja, aber deswegen. Wie ist das denn nach so einer Sesamstraßenstaffel und der Elmo-Stimme, die ist ja schon sehr anstrengend oder ist die auch inzwischen bei dir in Fleisch und Blut übergangen nach über 10 Jahren?
Ja, das geht. Ich meine, ich rede ja nicht pausenlos den ganzen Tag in dieser Stimmlage. Das gilt ja für alle meine Figuren, sondern man macht zwischendurch schon immer wieder eine Pause. Es gibt andere Stimmen, die anstrengender sind, tatsächlich. Also alles, was so tief und kratzig ist. So in der Sesamstraße habe ich ja da auch den Wolf gemacht, oder machen auch ab und zu immer noch. Der war dann tatsächlich manchmal etwas stimmbandbelastender als der Elmo. Aber den Wolf wiederum kann man besser auch sprechen, wenn man gerade eine Erkältung hat. Oder so, oder halt irgendwelche Halsprobleme hat, wogegen dann halt Elmo dann manchmal schwierig wird. Das ist übrigens immer das Erste, was ich mache, wenn ich krank bin und irgendwas passiert ja schon mal, dass man irgendwie so ein bisschen was am Hals hat und so, dass ich dann immer als ersten Test morgens unter der Dusche erstmal alle wichtigen Stimmen durchgehe.
Hallo, mein Name ist Horst Ferdinand.
Und dann gucke ich immer, was ich alles hinkriege und dann weiß ich, ich werde ein guter Tag oder ich bleibe zu Hause.
Ja, na klar, das ist ja quasi dein Handwerkszeug. Ohne das geht es ja nicht.
Ja.
Also heiser wäre schlecht. Naja, da wir ja letztes Mal über das Haselhörnchen gesprochen haben, erstmal, ich gucke ja immer Spotify so ein bisschen die Kommentare als erstes durch und da ist wirklich oft Freude drin gewesen, weil Leute schon gesagt haben, na endlich, und auch einige, die gesagt haben, das ist meine Kindheit, das ist jetzt inzwischen so, Martin, das wirst du in den nächsten 10, 20 Jahren viel, viel öfter noch hören, als du es im Moment glaubst.
Ich weiß, machen wir sie spätestens ab heute, bin ich alt und dann akzeptiere ich das halt auch. Ja, also ich finde es zwar immer noch etwas befremdlich, ich meine, ich erlebe das ja hier selber am eigenen Leibe, dass Leute, die hier bei mir in die Werkstatt kommen oder selbst Leute, die mit mir jetzt anfangen zu arbeiten, dann hier reinkommen und dann immer mir erzählen, dass sie das als Kind gesehen haben. Das ist schon komisch für einen selber, wenn man das so bemerkt, dass man das schon eine ganze Weile macht. Ja. Aber was soll's.
Der Sebastian hat geschrieben, in dem Jahr, als das mit dem Weihnachten stattfand damals, da wurde das in seinem Dorf aufgegriffen und im Jugendclub für eine gute Idee befunden. Und es haben alle dort am 24.06. Weihnachten gefeiert, mit allem, was dazugehört, Plätzchen, Musik, Schrottwichteln, das war genial. Und er sagt, seitdem sagt er selber auch allgemein noch oft das Wort Weihnachten im Mai.
Ach, wie schön. Ja, siehste, Dann habe ich ja doch irgendwie eine Tradition.
Ja, du hast ja damals gesagt, auch im Podcast hast du das gesagt, ihr wart euch damals gar nicht so sicher, ob das irgendwie jemand guckt, ob das wahrgenommen wird. Aber doch, offensichtlich schon.
Ja. Ja, das ist ja schön, wenn man es dann irgendwie 25 Jahre später erfährt, dass man dann genau. doch irgendwie betrachtet wurde. Dann hat hier der User im Fernsehen Daniel fragt, wie hießen die Sendungen, bei denen Jan Böhmermann mitgewirkt hat? Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe ja darüber erzählt, dass Jan Böhmermann tatsächlich in frühen Jahren mal bei mir einen Puppenspiel-Workshop belegt hat und in einigen Folgen vom Haselhörnchen mitgemacht hat. Und lieber Daniel, die Sendung hieß Haselhörnchen oder beziehungsweise Togo TV. Also das war, ich weiß nicht genau, was die Frage hier ist. Vielleicht wollte er wissen, in welcher Folge oder so. Das kann ja, ich nicht mal anders. Ne? Also es waren auf jeden Fall, wir haben für die Sendung Togo TV immer kleine Sketche gemacht mit dem Haselhörnchen. Die waren immer so 2, 3, 4 Minuten lang. Und da taucht in einigen Episoden, also wir haben ja immer so eine Staffel da gedreht, das waren halt immer gleich so 13 oder 20 von diesen Clips, die wir dann in einer Woche oder in zwei so durchproduziert haben. Und da war Böhmermann tatsächlich so in einigen Episoden dann gemischte Tüte mäßig, mal als Hamster, mal als kleiner Hund, mal als Krokodil oder irgendwie sowas dabei.
Okay.
Das lässt sich leider fürchte ich nicht mehr.
Also er hatte keine feste Figur, wo du sagst, in der Staffel war er dieses Huhn.
Nee, so also ich weiß, dass er ein Krokodil gespielt hat, ein Hamster und was habe ich eben noch gesagt? Oder das andere.
Ja.
Ein Hund, einen dicken Hund. Aber an welchem Tag das jetzt lief, das kann ich nicht mehr zurückverfolgen.
Naja, die Jessica hat geschrieben, das Haselhörnchen, Herzchen, meine Kindheit. Ich habe immer Togo TV geguckt und geliebt, schöne, interessante Folge. Sie schreibt noch, dass sie 1998 geboren ist und deswegen keinen Plan davon hatte, was in den 70ern so stattfand und sagt, ich konnte aber mit der Aussage, dass Martin Reinl quasi der Wolfgang Buresch der heutigen Zeit ist, sehr viel anfangen. Ab da dachte ich, ach so, jetzt ist alles klar.
So. Siehste, heute das wieder mal geklärt. Ja, genau. Und für alle, die 70er noch nicht miterlebt haben, weil sie vielleicht aus Versehen noch nicht geboren wurden, die können sich ja immer wieder schön unseren Podcast anhören. Wir greifen ja alles auf. Wir gehen ja in jedes Jahrzehnt, egal ob wir dabei waren oder nicht, und gucken uns in alle Richtungen um nach Puppen. Hier, was habe ich denn hier noch? Kalenderschlumpf sagt, vielen Dank für diese Haselhörnchen-Folge. Toll, schreibt er noch in Klammer dahinter. Ich schaue mir so Zeitungen und Drehdetails immer gerne an. Also, weil ich dann davon erzählt habe, dass wir ganz viele so kleine Sachen im Hintergrund versteckt haben und so. Und dann schreibt er noch, vielen Dank und bitte dabei bleiben. Und ich mag auch kleine Details wie den Schal, der von Pep und Pepper zum Haselhörnchen und den Erdmännchen weitergereicht wurde. Und bestimmt auch noch woanders auftrat. Also, er spricht darauf an, tatsächlich ist das so, es gibt einfach in dem Fall zum Beispiel einen Schal, den irgendwie, das ist aber gar nicht so bewusst, den einfach dann jede Puppe mal irgendwie anhatte, weil wir natürlich hier einen Requisitenfundus haben mit Kostümen, mit Requisiten, mit irgendwelchem Kleinkram und wenn dann halt mal eine Folge entsteht von irgendeiner Serie oder ein Sketch oder so, wo es heißt, jetzt ist das im Winter oder jetzt muss die Figur vielleicht noch einen Schal tragen, dann passiert das halt mal, dass ich dann in die Kiste greife und immer wieder denke, ach guck mal, der passt doch genau um den Hals von so einer kleinen Figur und deswegen kaufen alle im gleichen Modegeschäft ein am Ende.
Ja.
Übrigens genauso dazu hatte ich doch noch was, apropos hier von Manuela. Die schreibt, beim Haselhörnchen taucht der Osterhase auch häufiger auf und dieselbe Figur gibt es aber auch in anderen Serien, also auch bei Jan und Henry ist der schon aufgetreten oder beim Togo Weihnachtstausch. Und dann schreibt sie, hat das eigentlich eine Bedeutung, dass der Hase immer eine Girlande um den Hals trägt? Also der hat so eine Hula, wie heißt das, so eine Blumenkette um den Hals. Das hat tatsächlich, liebe Manuela, einfach nur den Grund, weil in der ersten Geschichte, die wir mit diesem Osterhasen gedreht haben, das war ein Haselhörnchen-Sketch, das war eine Osterfolge und das Haselhörnchen wollte den Osterhasen interviewen, aber weil ja Osterferien sind, war der Hase im Urlaub auf Hawaii. Und da trug er halt dann für diesen Sketch eigentlich nur diese Hawaii-Kette um den Hals und die ist dann einfach dran geblieben. Und irgendwann hat man dann auch das Gefühl, die Puppe sieht nackig aus, wenn man ihm die abnimmt. Und deswegen, egal wo er ist und egal wo er auftaucht, so, ja, okay, hat dieser Hase immer eine Hula-Kette um den Hals. Das ist der ganze Grund dafür. Manche Sachen passieren einfach und bleiben so. Das kennt man ja auch von zu Hause. Wenn man irgendwie aus Versehen die Tasse mal in das Schrankfach stellt und die sich da etabliert, dann bleibt die da. Ne?
Ja, absolut. Man hat jetzt seinen Platz. Nur Schlüssel und Portemonnaie liegen bei mir immer irgendwo anders. Der Knister-Toni hat schon geschrieben, lieber Martin, als Zuschauer bekommt man die Extrameile von dir und deinen Requisiteuren schon mit. Bitte unbedingt all die Details beibehalten. Und er schreibt noch, das leicht anarchistische Haselhörnchen fehlt in der heutigen TV-Landschaft.
Oh, ja, vielen Dank. Naja, vielleicht, es gibt schon noch ein paar andere anarchische Figuren. Man muss sie nur finden und entdecken, ne?
Zum Beispiel Bernd das Brot, der jetzt auch international sehr bekannt ist.
Ja, das erzählen wir gleich, weil wir bleiben wir noch ein bisschen beim Thema. Ich habe doch noch zwei, drei Sachen hier. Das mit dem Schal habe ich schon vorgelesen. Ach so, hier auch der Kalenderschlumpf hat noch eine Frage. Das Haselhörnchen hat doch, also er spielt auf unser Titelbild der Folge an, unser Covermotiv. Ja. Das Haselhörnchen hat doch weiße Ärmel und nicht hellblaue wie in der Zeichnung. Was würde die Mami vom Haselhörnchen dazu sagen? Auf der, und das andere lese ich gleich vor. So, also das muss ich korrigieren. Also die Mutter würde sagen, nein, das stimmt nicht, lieber Kalenderschlumpf. Denn das Haselhörnchen hat hellblaue Arme. Ich weiß es sehr deutlich. Also, weil ich habe dieses T-Shirt ja mitgestaltet und ich habe es ja jeden Tag auf dem Arm gehabt. Also das sieht vielleicht auf den Bildern oder den Ausschnitten, die du gesehen hast, weiß aus. Aber es ist tatsächlich hellblau.
Oh, da kann ich jetzt aber mal ein Bild einblenden als Beweis, denn der Marc hat mir auf Insta geschrieben, dass er sich extra nach unserer Popkulturfolge DVDs vom Haselhörnchen gekauft hat und ein Foto dazu gelegt. Guck mal.
Schön, ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Kann man nicht mehr so offiziell kaufen, findet man nur noch, glaube ich, bei eBay oder so in irgendwelchen Restaurants oder Medimops oder wie das alles heißt.
Ah ja, Medimops, da habe ich auch schon ganz viel gekauft.
Ah, Medimops ist mein Amazon, da kann man nur, alten Kram kaufen, den keiner interessiert.
Ja, ja, die sind ja auch überall, die sind auch bei Amazon und bei eBay und manchmal merkt man so im zweiten Schritt erst, dass man wieder was bei Medimops gekauft hat.
Ich finde den Namen so niedlich. Also wir machen jetzt unbezahlte Werbung, aber Medimops ist schon irgendwie, könnte auch so eine Puppe von mir sein. Ich bin der kleine Medimops.
Großer Secondhand-Laden für alles, was uns so interessiert.
Ja. So, dann schrieb er mir noch, auf der Puppenseite von Big Smile heißt es Haselnörnchen. Ein Vertipper oder hat es eine Bedeutung? Ja, das hat die Bedeutung, dass ich mich vertippt habe, tatsächlich. Habe ich aber inzwischen korrigiert auf meiner Homepage. Vielen Dank aber für den Hinweis. Ich tippe manchmal sehr schnell und bin zu faul, nochmal gegenzulesen. Das ist genauso wie ich rede.
Ja, nachdem wir jetzt endlich nach 2,5 Jahren Popkultur das Thema besprochen haben, wurde der Fehler nur auch endlich mal beseitigt. Das ist doch nett.
Weißt du, wie viele Jahre diese Homepage schon online ist? Keiner Sau ist es aufgefallen. So, dann schreibt hier SiamiseRC, ich wollte nur sagen, das klingt auch schon so vor, ich wollte nur sagen, dass ich bei den Haselhörnchen-Folgen, die aber keine Outtakes sind, auch manchmal Köpfe sehe. Das kann gut sein. Also es geht ja darum, wir Puppenspieler müssen uns ja immer aus dem Bild raushalten. Und natürlich passiert das immer wieder, dass mal ein Kopf von einem Puppenspieler oder andere Körperteile ins Bild ragen. Nun hat das beim Haselhörnchen auch noch vielleicht die Bewandtnis als kleine Entschuldigung dazu, warum das so ist, dass diese Aufnahmen hier schon so alt sind. Wir haben ja noch auf alten Röhrenfernsehern mit Monitoren gearbeitet. Ja, ja. Und da gab es immer diesen sogenannten Underscan oder Overscan. Ich habe immer vergessen, wie das heißt. Also man sah dann immer, je nachdem, auf welchen Monitor man guckte, einen anderen Bildausschnitt. Dann konnte man dann sich das zwar auch nochmal so umstellen, dass man so das gesamte Bild sieht. Aber dann hieß es immer, das ist so der Begrenzungsrahmen, der auf dem normalen Durchschnittsfernseher zu sehen ist und so weiter. So, das hat zur Folge, aber heute, wo alles digital anguckbar ist, wo man wirklich das gesamte Bild sehen kann. Das ist auch interessant, wenn man sich alte Ernie und Bert-Sketche auf YouTube anguckt, sieht man wahnsinnig viele Köpfe und da teilweise das halbe Gesicht von Frank Oz und Jim Henson unter Ernie und Bert und das Ende der Dekoration und so, weil jetzt natürlich alles rauskommt, was man 1970, 1980, 1998 alles noch nicht sehen konnte. Also man hat jetzt mittlerweile in den eigentlich gedachten Aufnahmen auch schon das gleichzeitig das Making-of mit drin.
Das sieht man tatsächlich sehr, sehr oft bei Hallo Spencer sowieso auch. Und das Fernsehbild war ein bisschen abgerundet auch. Man hat ja irgendwie so einen Ausschnitt damals eigentlich nur bekommen von dem, was ausgestrahlt wurde. Und bei meinen Game-Shows ist das auch oft so. Ich liebe ja so alte Game-Shows, wenn man da.
Das sieht man auch die Köpfe der Puppenspieler?
Nee, aber dann sieht man so quasi das so Bild im Bild, das Übergeblendete. Und dahinter sieht man schon das eigentliche Kamerabild, was schon ein bisschen durchs Studio schwenkt, wo dann gleich wieder anmoderiert wird. Und man sieht immer so ein bisschen mehr. Das ist sehr, sehr interessant. Aber was so Köpfe angeht, dafür ist es natürlich wirklich, das erkennt man ja sofort. Das, also das ist jetzt kein Fehler von den Puppenspielern gewesen, das ist einfach der Technik geschuldet. Also,
damals sah man die Köpfe nicht.
Ja, genau.
Na gut, vielleicht guckt euch
das auf dem alten Fernseher.
Also natürlich hat man früher auch einfach Sachen, sagen wir es mal so, mittlerweile kannst du ja auch ein bisschen in der Nachbearbeitung noch was machen. Früher ging das einfach nicht, da konnte man dann noch um so ein paar Prozentpunkte noch mal so reinzoomen, wenn man wollte und konnte dann vielleicht noch so ein Löckchen oder irgendwas ein bisschen verstecken. Aber sonst musste man es einfach fressen. Das haben wir auch manchmal gemacht. Also weil es einfach hieß, das ist jetzt der lustigste oder beste Take, dann nehmen wir den halt so, egal ob da jetzt unten noch ein Finger oder eine Hand oder ein Kopf oder eine Nase reinguckt. Heute passiert das auch schon mal und manchmal fress ich's im Schnitt ich bin kein großer Freund von zu viel so einer Nachbearbeitungsorgie, so mit irgendwelchen Retuschen, aber so ein bisschen radieren wir auch schon mal mit dem Photoshop dann so ein Gesicht da weg oder irgendwie sowas, aber noch nicht, wir machen noch kein KI, das verbiete ich mir noch.
Ja, dann hat der Andi zu unserer Haselhörnchen-Folge eine Frage gestellt. Du hast es ja gesagt, dass du teilweise deine Kollegen an den Bewegungen erkennst. Und er fragt, das finde ich interessant, könnte man das mal elaborieren? Woran erkennt man zum Beispiel Carsten oder die beiden Martins?
Ja, das ist jetzt so schwierig, jetzt so aus der Hüfte zu schießen. Da müsste ich jetzt so ein Beispiel sehen. Das sind halt manchmal so kleine Bewegungen. Das sind so oft die Bewegungen, die passieren, wenn die Puppen gerade eigentlich keinen Text haben. So, wenn sie zuhören zum Beispiel, wenn sie dann so mit dem Kopf ein bisschen sich leicht bewegen oder so irgendwas mit den Händen machen und so, daran erkenne ich das oft. Und auch oft, wie sie laufen und wie sie klappern, also wenn sie den Mund bewegen. Also manche, ich glaube, Martin Paas schwenkt den Kopf immer so ein bisschen mehr nach rechts und links, während der Carsten ein bisschen gerader bleibt.
Ach so, okay.
Das ist jetzt wirklich so Feintuning-Kram. Also, aber es ist, ja,
ist
Carsten,
also quasi eine
Carsten ist ein guter Zuhörer, Carsten guckt gerne zu, also das sehe ich oft, wie er dann, oder dann atmet die Puppe zwischendurch mal, dann sieht es mal so ein tiefer Einatmer da und so, das sind wirklich Kleinigkeiten, das war bei der, ich weiß gar nicht, was ich jetzt, worauf sich diese, auf welche Geschichte ich das erzählt habe, aber ich weiß, dass das damals auch war, als wir uns auf Bernd das Brot vorbereitet haben auf die Folge, da habe ich ja auch irgendwie, kann sein, dass ich das hier auch erzählt habe, dass ich einen Ausschnitt gesehen habe, wo Chili das Schaf zu sehen war. Und ich so am Spiel dachte, das könnte glatt der Hafke sein. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, sag mal, warst du mal Chili das Schaf? Und natürlich war er es. Tanja Schumann hat es nachsynchronisiert. jetzt übrigens wieder gerade. Es gibt ja neue Folgen jetzt von Bernd das Brot. Ja. Da ist das, da hat der Hafke auch Chili das Schaf gespielt. Und die Tanja Schumann hat synchron, die war gleichzeitig im Studio dabei, hat die Stimme gesprochen.
Ja. Besser mit Bernd jetzt in der Mediathek. Werbung Ende.
So. Eigentlich sind wir eine durchlaufende Dauerwerbesendung. Ne? So, dann fragt hier noch auch Manuela. Ich hatte ja immer gedacht, mit dem kleinen Mädchenmonster, das beim Haselhörnchen seinen Anfang hatte, ist es ähnlich wie bei Krokodella. Ein Mädchen, das halt eine tiefe Männerstimme hat. Dieses kleine Krokodil, ist das so die Vorstufe von Krokodella? Ich habe etliche Überschneidungen von Jan und Henry und Haselhörnchen gefunden. Die hatte ich mir vor ein paar Jahren noch schon mal aufgeschrieben und dann erzählt sie alles Mögliche auf, was alles gleichzeitig gelaufen ist. Ja, also das kleine Mädchen hat tatsächlich eine tiefe Männerstimme, weil es eben eigentlich immer nur ein Monster war, was immer so gesprochen hat. Und dann durch Zufall wurde es mal als kleines Mädchen verkleidet und war dann ein kleines Mädchen. Und tatsächlich war das ein bisschen bei Krokodella auch so, dass wir dann irgendwie, eigentlich haben wir diese Figur ein bisschen adaptiert, weil wir einfach eine noch das irgendwie lustig fanden, noch so ein Krokodilsmädchen reinzunehmen in die Serie, was auch so redet. Über Krokodella könnt ihr auch eine lange Geschichte erzählen, wie diese Figur entstanden ist. Das mache ich aber erst, wenn wir dann mal das, die Jan und Henry als Thema irgendwann mal haben.
Ja.
Zu meinem 60. Geburtstag.
Oder die so. Serie läuft ja noch lange und das kann dann noch ein bisschen dauern. Da außerdem muss man ja auch dann, wenn man bei dir auch chronologisch vorgeht, ja erstmal an anderen Produktionen vorbei.
Genau. Und übrigens schreibt Manuela noch abschließend, ich bereite mich auch meist auf euren Podcast vor, indem ich vorab was gucke und dann aufschreibe. Ich freue mich.
Sehr gut.
Also dann, liebe Manuela, dann guck dir jetzt mal schön den Spatz vom Wallraffplatz an und schreib dir was auf. Du kannst uns deine Notiz auch gerne vorher schicken. Dann brauchen wir das nicht aufschreiben ja. im Vortrag.
Mir fehlen noch 10 Folgen, muss ich noch gucken.
Oh, siehst du, da bin ich, ich habe nur noch 8 vor mir.
Ja, okay, gehen wir dann alles, drüsseln wir alles in ein paar Wochen auf.
So, ja. Das kommt nämlich nächsten Monat dran, für alle, die jetzt sich fragen, worüber fasern diese zwei Herren da. So, ich bin im Grunde mit meinem, ich habe ja noch eine Sache habe ich ja noch mit dem Haselhörnchen. Die habe ich, glaube ich, nicht erzählt im Podcast. Einen lustigen Fun Fact.
Okay, sehr gerne.
Und zwar, das weiß keiner, das will, also ab bisher, und jetzt wissen es gleich alle. Es gab mal einen lustigen Gastauftritt, einen versteckten Cameo-Auftritt quasi vom Haselhörnchen in einer anderen Serie. Beziehungsweise, es selber ist nicht aufgetreten, aber es ist zumindest erwähnt worden. Und zwar lustigerweise bei Mr. Bean. Allerdings Mr. Bean, die Zeichentrickserie. Einige wissen das vielleicht auch. Es gibt Mr. Bean als Zeichentrickvariante, die zufälligerweise auch von mir synchronisiert wird. Also ich bin die deutsche Synchronstimme vom Zeichentrick Mr. Bean. Tatsächlich ist das mittlerweile die Serie, die ich am längsten mache, obwohl es gar nicht so viele Folgen sind. Aber das fing auch 2002, glaube ich, an. Und jetzt aktuell, also jetzt auch im Oktober 2025, synchronisiere ich gerade wieder neue Folgen. Ja.
Mach doch mal was vor. Mach doch mal eine
Pressprobe. Ja, das mache ich gleich. Das kriegst du gleich zu hören. So, und wir spulen also mal kurz so 23 Jahre zurück. Und das war quasi gerade in der Zeit, wo das mit dem Haselhörnchen so ganz gut anfing, habe ich halt Mr. Bean synchronisiert. Und der Synchronregisseur, der jetzt auch gerade aktuell auch immer noch der Synchronregisseur ist, der Oliver Fey, der fand das irgendwie ganz lustig mit dem Haselhörnchen. Und dann haben wir tatsächlich in einer Folge das Wort Haselhörnchen eingebaut. Also Mr. Bean hat, mittlerweile spricht er ein bisschen mehr, aber in den frühen Folgen hat er überhaupt nicht gesprochen, sondern immer nur so gegrunzt und immer nur so Laute gemacht. So, und dann ab und zu wurde ich immer so angehalten, so ein paar Wörter so einfließen zu lassen, damit man so sinngemäß versteht, was er so sagt.
Ja, okay.
Und ich nannte es auch immer Synchrunz statt Synchron, weil es mehr so ein Gestammel war. Und es gibt eine Folge, aus der relativ, glaube ich, erste Staffel von Mr. Bean, die Geschichte mit dem Titel Fliegen für Anfänger. Da geht es darum, dass Mr. Bean so ein Vogelei ausbrütet und schlüpft dann so ein nackiger, komischer Vogel raus und Mr. Bean will wissen, was das für ein Tier ist und blättert dann in einem Tierbuch herum und guckt dann so auf verschiedene Tiere und denkt mal, war es das, war es dies, war es jenes. Und dann bei einem Tier kam dann der Regisseur auf die Idee, sag doch einfach mal vernuschelt das Wort Haselhörnchen. Ich habe tatsächlich gestern Abend mich hingesetzt und habe diese Folge rausgesucht. Hören Sie also nun die Folge Fliegen für Anfänger, Mr. Bean erwähnt das Haselhörnchen. Achtung. Na, hast du es rausgehört?
Ja, ich denke schon, ja.
Man muss es sich vielleicht nochmal in Zeitlupe anhören, dann hört man es.
Ja, so. Ist interessant. Erinnert mich so ein bisschen an Kenny aus South Park. Du guckst ja keinen South Park, aber Kenny von Sabine Bohlmann gesprochen, die nuschelt alles sehr. Und ab und zu kommen auch so ein, zwei Worte durch, damit man den Kontext versteht. So ungefähr ist das bei dir auch.
Ja, ja. Ab und zu grüßt man einfach mal die Verwandtschaft. Ne?
Ja, genau. Oder, ja. Ja, sehr süß. Ich hätte auch was, aber das ist jetzt ein bisschen abgewandelt. Und zwar schreibt der Michael uns, tolle Folge wie immer, wobei ich gestehe, ich wusste vorher gar nicht, was das Haselhörnchen ist. Aber er schreibt noch, weil er wohl das gerade sehr oft auf TikTok sieht, fragt er, war Martin an den Clips mit Siegfried und Joy bei der Sesamstraße beteiligt? Dann hat er wahrscheinlich die Clips gesehen, wo du nicht mit auftauchst, denn Siegfried und Joy haben ja gerade in der letzten Woche auch sehr viel selber in Social Media geteilt, ne?
Ja, aber den Clip mit mir nicht. Also, es gibt einen, wo man mich sieht. Den sieht man auf meinem Instagram.
Genau.
Ja, ich war dabei, tatsächlich. Weil Siegfried und Joy haben wann haben wir denn gedreht? Dieses Jahr im März, haben wir die letzten Sesamstraßen-Folgen, die neuen, gedreht. Und die jetzt gerade ab diesem Monat oder ab seit ein, zwei Wochen laufen im Fernsehen beim Kika, jeden Montag um 7.45 Uhr oder in der ARD-Mediathek. Wir sind heute wirklich eine tolle
Professionell. Version. Professionell.
Ne? Da gibt es die neuen Folgen von der Sesamstraße und in der ersten Folge waren Siegfried und Joy dabei und das hat sehr viel Spaß mit denen gemacht, weil die beiden tatsächlich ganz wenig, sagen sie selber, in Fernsehsendungen gehen. Es war natürlich dann auch eine Ehre, dass sie dann wenigstens in unsere gehen und da mitmachen. Und die hatten sichtlich Spaß und Vergnügen und machten halt auch die ganze Zeit, während wir nicht das drehten, was wir eigentlich drehen wollten, kamen sie immer an und fragten halt irgendwelche anderen Puppenspieler oder Puppen oder auch andere Mitarbeiter. Auch unsere, ich glaube, die erste war tatsächlich unsere Frau aus der Garderobe, die dann irgendwie, weil sie so ein hübsches lila Kleidchen trug, wurde dann gebeten, dass sie dann mal verzaubert wird und so mit ihrem Tuch da. Also sie drehten munter die ganzen Tag irgendwelche Clips für sich selbst und am Ende fragten sie dann noch so, wenn jemand noch ein Video mit sich haben will, sag Süß, Bescheid. Okay, und dann kam wirklich das halbe Team dann mit dem Handy an. Also ich glaube, dass von allen NDR-Mitarbeitern und Leute aus dem Sesamstraßen-Ensemble, jeder hat jetzt so ein Video, wo Siegfried und Joy da mit ihrem Lappen rumwackeln und dann hinter passiert irgendwas Lustiges.
Ja, der Sven hat mir an meine öffentliche WhatsApp-Nummer, ich habe zwei WhatsApp-Nummern, Martin, eine, die kennt die ganze Welt und eine nicht. Und er hat mir...
Unter welcher schreibe ich dir denn?
Unter meiner richtigen natürlich, wo ich jeden Tag auch reingucke.
Ach so, natürlich.
Weil meine andere,
ich kann sie ja mal alle verraten.
Meine andere heißt 0151-1844-2394 und hat sich auch der Sven gemeldet und hat gesagt, Martin, du kennst die Geschichte schon, aber die Hörer natürlich noch nicht. Neulich bei Popkultur in der Folge über die 70er Jahre Sesamstraße zitierte Martin eine Zeitungskritik, wo es hieß, in Bielefeld zeigen sie, wie ein Fußball produziert wird. Diesen Ausschnitt spielte ich einem Freund vor, der mir vor Jahren mal erzählte, dass sein Großvater in der Sesamstraße zu sehen war, wie er einen Fußball herstellte. Da er und seine Familie diesen Clip noch nie gesehen haben und der Großvater schon lange tot ist, würde es den Freund sicherlich freuen, das einmal zu sehen und den Großvater lebendig einmal im Video zu sehen. Und dann fragt er, gibt es einen Folgenindex? Nein, gibt es nicht. Haben wir die Folge im Archiv? Ja, haben wir. Und wir haben ihm die Freude gemacht. Ich blende euch mal ein Bild ein. Das ist der Großvater von dem Freund von unserem Hörer Sven, wie er in der Tat, und das hat mich sehr gefreut, ich habe da ein bisschen gesucht, aber es war nicht so schwer, das rauszusuchen, wie er in der Tat einen Fußball herstellt und sogar in der heimischen Stube. Also das ist natürlich noch besonders schön und sowas liebe ich immer. Das passiert so einmal im Quartal oder so alle paar Monate mal, dass mich irgendjemand fragt nach so einer persönlichen Erinnerung. Mein Nachbar hat, meine Freundin hat, irgendwie waren wir mal. Und wenn man sowas dann raussuchen kann, das ist ja ein Goldschatz. Denn beim NDR, wenn man das beim NDR anfragen würde, die würden das niemals finden. Dafür braucht man die Popkultur.
Ja, das finde ich ja wirklich ganz entzückend. Schade, dass ich keine Verwandtschaft habe, die mal bei sowas mitgemacht haben und so. Obwohl ja, und angeblich mein Vater mal in einem Statist war, in einem Kurt-Jürgens-Film als Jugendlicher. Aber hat er zumindest immer erzählt. Aber er hat mir nie erzählt, wie dieser Film hieß. Und ich habe das auch nie leider gesehen.
Das ist auch einer von diesen wirklich kultigen Erklärclips. Und dann wird auch noch in der Stimme gesagt, ja, er macht das in Heimarbeit. Das war also auch schon ein Homeoffice-Worker in den 70ern.
Ein ungewöhnliches Bild, weil dieser Opa keine Zigarette im Mund hat. Weil ich habe immer den Eindruck, in diesen 70er-Jahre-Sesamstraße-Clips, wenn man mal irgendwelche Leute in Fabriken sieht, haben sie immer eine Zigarette im Mund. Immer so eine Fluppe. Und immer
dann ist es auch unrealistisch. Die haben wahrscheinlich auch den Bierkrug extra beiseite geräumt, kurz für das Bild.
Wahrscheinlich war der Kameramann gerade am Saufen. Man muss immer wählen, Zigarette, Fußball oder Bierkrug. Eins von diesen drei Dingen muss immer im Bild sein. Und in dem Fall ist es halt der Ball. Ne? Ja. Schön, tolle Erinnerung, tolle Geschichte.
Ja, also auch da der Hinweis, wenn ihr irgendwie sowas sucht, sowas Persönliches. Ja? Schöner wäre natürlich, wenn die Protagonisten noch leben würden. Dann können sie uns auch noch ein bisschen erzählen, wie der Dreh war. Aber auch so, sowas natürlich ganz toll.
Ja, also seht zu, dass ihr lebt, wenn ihr euch
bei uns meldet. Ja, meldet euch schnell.
So. Ich habe zum Haselhörnchen habe ich jetzt auch nichts mehr. Ich habe jetzt hier noch was zu Siegfried Böhmke, unserer Folge, vorletzte Folge, glaube ich.
Bim Bam Böhmke.
Bim Bam Böhmke. Da schrieb, Da schrieb der User, die Sat1-Quizshow, ich hoffe nicht, dass es die echte Sat1-Quizshow ist, sondern nur jemand, der das ist vielleicht
ewig
mag.
Ewig her, so. Jörg Pilar war das, glaube ich, oder? Oder Christian Clerici.
Du bist der Quiz-Experte. Also jedenfalls, Christian Clerici oder Jörg Pilar schreiben uns, wisst ihr, Julian und Martin, schon was Näheres wegen des Live-Bino-Auftritts von Siegfried Böhmke am 1. November dieses Jahres? Da hat er wohl was so im Podcast
erzählt. Hat er im Interview erzählt, dass sie das vorhatten, ja.
Da wissen wir jetzt nichts, aber ich habe jetzt auch leider nicht mehr mit Siegfried Böhmke sprechen können. Ich habe aber einfach gestern Abend mal auf der Homepage von seinem Theater nachgeschaut, auf dem Münchner Marionettentheater. Und da ist tatsächlich am 1. und 2. November verkündet ein Festabend zum Doppeljubiläumsjahr. Ein besonderer Festabend findet am 1. und 2. November 2025 im Münchner Marionettentheater statt. Der Musentempel an der Blumenstraße wird 125 Jahre alt und sein Intendant, Siegfried Böhmke, feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Die Geschichte dieses einmaligen Theaters und seines Chefs wird an diesem Abend in einer heiteren Revue präsentiert. Ja. So, also ein Abend für Jugendliche und Erwachsene. Also ich könnte mir gut denken, dass ihr da vielleicht ohne Gewehr, das interpretiere ich jetzt in diesen Pressetext hinein, dass er vielleicht Bino dort mit hinbringt und da präsentieren wird. Ich bin leider am 1. November, habe ich keine Gelegenheit in München zu sein oder am 2. auch nicht.
Kannst aber vielleicht nicht kommt ja einer unserer Hörer dahin, Fotos oder kleine Videos, würden wir natürlich dankend annehmen für den nächsten Fusselcheck.
Ja, also in und um München, geht doch hin, grüßt den Sicki, lieb von uns und schickt doch mal ein Foto, falls er euch vor die Linse läuft.
Genau, sagt einfach, ihr kommt von der Popkultur, ihr hättet gern ein Bild von Bino.
Ja,
dann kommt er direkt durch. Die Nina hat mir geschrieben, die alten Pumuckl-Hörspiele, wir haben ja auch über Pumuckl gesprochen, wir sind ja jetzt ja sehr breit aufgefächert hier.
Wir sind sehr fächerübergreifend, ja.
Genau, die alten Hörspiele mit Alfred Pongratz. Pongratz gibt es aktuell im BR als Podcast zum Runterladen, falls es jemanden interessiert.
Ja. Ja, da, aber auch da gibt es ja Unterschiede zu dem, was es dann auf Schallplatte oder Musikkassette gab. Ja. Ich glaube nämlich, dass das dann das, was im, als Podcast, das stimmt, da zu hören ist, dass das noch die alten Radio-Hörspiele sind, die aber dann, soweit ich das jetzt auswendig habe im Kopf, dann als Hörspiel nochmal produziert wurden. Also es gibt da unterschiedliche Fassungen von. Die unterschieden sich alles nur in ein paar Betonungen wahrscheinlich. Oder irgendwie an einer ausgetauschten Nachbarin, die reinkommt. Aber sonst, auf jeden Fall ist es immer hörenswert, sich Pumuckl-Hörspiele anzuhören. Egal, ob mit Alfred Pongratz, mit Gustl Beierhammer oder sonst wem. Ne?
Der Fitzlebitzle, oder wie hieß das nochmal?
Es gab auch eine kölsche Version, der Fitzlebitz. Das ist allerdings ein bisschen gruselig. immer dieser Fitzlebitz, wo so dann einen kölschen Meister, der hat dann auch einen kölschen Pumuckl. Das kann man sich auf YouTube, haben wir uns das selber auch mal angehört, aber das habe ich nicht länger als 10 Minuten ertragen. Dann musste ich es ausmachen. Gut, was haben wir denn noch Schönes hier? Ja, sollen wir noch über Bernd das Brot reden? Das
hast du ich hätte sonst noch zwei, drei Sachen. Und zwar hat der Ossi Ostborn auf Spotify uns ein paar Stop-Motion-Filme vorgeschlagen. Die habe ich jetzt alle notiert. Die werde ich dem Martin mal um die Ohren hauen. Mir sagte nichts davon. Was da unter anderem war, da stand da drin, Fantastic, Mr. Fox, Isle of Dogs.
Ja, natürlich, Wes Anderson. Großartig. Okay. Ja, ja,
sehr gut, dann werde ich das noch kennenlernen. Isle of Dogs. Insel
ist auch Wes Anderson.
Okay. Anomalisa.
Nee, das kenne ich nicht. Das klingt wie meine alte Nachbarin. Aber
der hat auch seine Medikamente hier mit eingetragen. Und The House.
Nee, das kenne ich auch nicht.
Das Haus.
Ich kenne nur Der Bär im großen blauen Haus. Aber
ja, da müssen wir auch wahrscheinlich mal ran. Ist notiert, gucken wir uns alles mal an. Und dann schreibt er noch, er würde sich so freuen, wenn wir mal über das Spielhaus aus der DDR reden. Da gibt es wohl auch ein Trickfilmmuseum, wo alles archiviert ist. Und da könnte man die alten Puppen angucken und so richtig rein. Und die Archivare dort sind unglaublich freundlich. Man müsste mal mit denen ins Archiv gehen, Kamera und Winterjacke mitnehmen, weil das alles gekühlt archiviert wird. Weil das damals in der DDR per Gesetz archiviert werden musste.
In einem Tiefkühlfach.
Es wird auch da eingefroren.
Also wir haben mal ganz kurz, glaube ich, das Spielhaus schon mal erwähnt in einer unserer, kennst du diese Figurrubriken, wenn ich mich richtig erinnere? Mhm. Und wenn nicht, dann zeige ich dir das einfach beim nächsten Mal und du tust so, als würdest du dich nicht dran erinnern.
Ja, ansonsten hat mir der Maximilian per Insta ein schönes Bild geschickt von Werner Schlichting, den wir hier schon mal erwähnt haben, wo auch ein, zwei Leute gefragt haben, du auch, ob der mit mir verwandt ist. Nein, ist er nicht, aber jetzt haben wir zumindest ein Bild dazu. Sieht mir auch nicht ähnlich schon mal.
Magst du noch kurz erzählen, wer Werner Schlichting ist und was er gemacht hat?
Werner Schlichting, der tauchte in diversen Abspännen auf von MV Michael
damals. Das war der Regisseur von MV Michael.
Ja.
Nee, doch, war der Regisseur.
Irgendwie so.
Der Regisseur. Und er war war ja nicht auch die Stimme vom Yeti? Oder verpflegst du mich das gerade? Doch, haben wir das nicht herausgefunden?
Stimmt.
Der Yeti wurde gespielt von Rudolf Fischer, aber gesprochen von Werner Schlichting.
Ach, den Yeti wäre ich doch bloß im Himalaya geblieben.
Das ist so ein Wissen, das musst du mir jedes Jahr neu erzählen, sonst denke ich immer, es ist Rudolf Fischer. Das haben wir in der Tat schon mal rausgefunden.
Ja, das kann ich mir merken. Das haben wir über Wolfgang Burisch, Gott hab ihn selig, persönlich herausgefunden.
Stimmt.
Und er war auch die Stimme vom Miesling, dieser Frank-Zander-Puppe.
Ja, so. Schau mal. 1964 Kameramann, später erster Kameramann. So, das war seine Karriere. So sah er aus. Naja.
Aber schaut ja auch überhaupt nicht ähnlich, dafür, dass ihr nicht miteinander verwandt seid.
Ja, aber in Norddeutschland gibt es viele Schlichtings. Hier in NRW habe ich noch nicht einen gefunden.
Wo kommt denn dieser Name her? Was heißt denn Schlichting?
Das weiß ich auch nicht so genau. Aber das ist sicherlich irgendwas Schlichtendes. Ich bin ein sehr friedfreudiger Mensch. Und überhaupt nicht gemein.
Ein sehr schlichter Typ, ja.
Schlicht, nee, davon nicht. Das schlicht, das kann nicht sein. Ja, ich hätte sonst nur noch so zwei kleine Fun Facts. Du kannst erstmal weitermachen, wenn du willst. Lass uns erstmal die News machen.
Ja, die News, also noch ein kleiner Glückwunsch. Nicht nur ich habe heute Geburtstag, sondern vor wenigen Tagen, also gestern, also am 14. Oktober, hat er natürlich Grobi Geburtstag. Mhm. Also ich kann ja quasi immer aus einem Geburtstag raus und gleichzeitig reinfeiern, weil ich ja den Grobi in Deutschland
habe. Und wie alt wird Grobi jedes Jahr?
Jedes Jahr irgendwie sowas um den Dreh, das kann ich mir nicht merken. Und am 11. Oktober, also auch vor wenigen Tagen, ist die liebe Lilo Pulver 96 Jahre alt geworden.
Irre.
Ich hoffe, es geht ihr gut und wir gratulieren herzlich.
Was mich am meisten schockt, wenn ich das höre, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass sie immer noch da ist und es gibt dann ja auch immer so kleine Presseberichte und ab und zu auch noch ein aktuelles Foto aus dem Altenheim in Bern. Aber was mich am meisten schockt ist, dass ich damit auch feststelle, dass ihr 75. der groß im Fernsehen gefeiert wurde, jetzt auch schon 21 Jahre her ist. Oh Gott, das war...
Ja.
Oh.
Ja. Naja. Das ist das Leben, ne? Da auch das, da können wir das auch sagen, das haben wir als Kind immer gesehen. So, dann gibt es natürlich noch eine große Neuigkeit, die mir natürlich auch von allen Seiten zugetragen wurde. Ich finde das immer ganz niedlich, dass wenn irgendetwas mit Puppen oder irgendwelchen Sachen, die damit zu tun haben, irgendwie in den Nachrichten oder auf TikTok oder Instagram erscheinen, bekomme ich das natürlich immer zuhauf zugespielt in der Meinung der Leute, dass ich das noch nie gesehen hätte. Also vielen Dank dafür. Ein, zwei Mal davon habe ich auch Sachen davon noch nie gesehen. Also, schickt es mir gerne weiter, auch wenn ich manchmal denke, oh, das ist schon
doch nett gemeint.
Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Und natürlich haben mir etliche Leute geschrieben und uns auch beide gefragt, was wir denn davon halten. Es wird tatsächlich im nächsten Jahr ein Reboot-Special der Muppet Show geben. Mhm. Bei Disney Plus, also das wurde jetzt, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, jetzt sogar schon gedreht. Also erst hieß es mal wieder, da kommt jetzt eine ganze neue Staffel. Das ist es wohl noch nicht. Also es wird tatsächlich nur so ein Sonderspecial sein mit Sabrina Carpenter als Gast. Haben sie nochmal wohl die alte Kulisse. Ich gehe mal davon aus, dass sie sie neu gebaut haben, aber sie sieht halt so aus wie die alte Kulisse. Wurde wiederhergestellt vom Muppet-Theater. Und ich bin sehr gespannt. Ich erwarte ehrlich gesagt nicht so viel. Mhm. Davon. Also so sehr ich die Muppets liebe und vergöttere und sie mein Ein und Alles sind, aber ich...
Hast du mit irgendjemandem gesprochen, der da irgendwie dran beteiligt war?
Nee. Okay. Habe ich mich noch nicht getraut zu fragen, weil ich da die nicht belästigen wollte. Ich kenne ein, zwei Leute, die wo ich weiß, dass sie da dabei waren, aber habe ich nicht gemacht. Mache ich vielleicht noch. Aber... Also es wird bestimmt lustig, aber es wird natürlich für mich wahrscheinlich ein bisschen nicht diesen Spirit haben, fürchte ich, den die klassische Muppet Show hatte.
Ja,
die ist für mich abgeschlossen und die ist für mich auch mit gewissen Leuten zusammenhängend. Also ohne Jim Henson und Frank Oz ist das nicht für mich die hundertprozentige Muppet Show. Da können sie noch alle kommen und das noch so toll machen. Sie werden es toll machen, es wird unterhaltsam sein, aber es ist was anderes, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist halt so, es ist halt so eine Neuauflage, ne?
Ja.
Gucken wir mal.
Dann daran anschließend jetzt doch die Frage, wie viele Leute haben dir denn die Blitzkarriere von Bernd das Brot zugeschickt?
Ja, auch etliche natürlich. Erzähl du doch mal, was denn für eine Blitzkarriere?
Herr Bernd das Brot, guckst du eigentlich diese US-Late-Night-Shows? Also da bin ich ja tatsächlich sehr, sehr schlecht drin. Ich höre gerne übrigens den Podcast von Manuel Andrack, About Schmidt Show, wo er auch gerade in der letzten Folge gesagt hat mit seinem Kollegen da, dass sie auch damals, als die Harald Schmidt Show produziert wurde, immer sehr viel in die USA geschielt haben und geguckt haben, was wird da so gemacht und manche Sachen auch übernommen haben. Von Jan Böhmermann weiß ich das auch, der erzählt in seinem Podcast auch am laufenden Band, dass er diese ganzen alten oder die ganzen auch aktuellen US-Sachen guckt. Ich bin da ganz, ganz schlecht. Machst du das? Guckst du Jimmy ja. Kimmel und Co.?
Also ich gucke Kimmel, ich gucke die Tonight Show, ich gucke, solange noch da ist, Stephen Colbert.
Ja. Was heißt dann, ich gucke? Also guckst du da in die YouTube-Clips oder guckst du die ganzen Shows?
YouTube natürlich. Ich habe jetzt leider keine amerikanischen Fernsehsender bei mir, die ich reinkriege, obwohl auf so irgendeinem von meinen 1000 Kanälen wird so am Wochenende auch irgendwie manchmal so in so einer Dauerschleife dann 8 Tonight-Shows hintereinander weggesendet. Ich gucke es auf YouTube, ich gucke mir die Monologe an und wenn mich die Gäste interessieren, auch die Talks. Ich hab oft gedacht, ach, da sehe ich ja nur so Fetzen, aber wenn ich dann in Amerika bin und mir die dann live im Fernsehen angucke, stelle ich fest, naja, eigentlich sehe ich schon die gesamte Show. Tatsächlich ist es bei YouTube dann immer nur etwas gestückelt oder dann fehlt dann höchstens mal noch so ein Musik-Act am Ende, der interessiert mich dann weniger. Ja. Aber ich verfolge das sehr intensiv und freue mich da auch sehr drüber, bin ein großer Freund. Gucke ich eigentlich immer zum Abendessen.
Interessant.
Also wenn ich da so zu Hause bin und koche ich mir was oder schmier mir mein Brot und dann gucke ich das so dabei.
Ja, weil nämlich viele Leute haben mir dann geschrieben, hast du das gesehen? Weil John Oliver, offensichtlich auch ein US-Late-Night-Host, ist Bernd das Brot erwähnt worden, der findet den ganz lustig und der macht den jetzt zum Thema. Jetzt gibt es auch einen Clip mit denen. Ich musste erst mal gucken, ehrlicherweise, wer ist denn John Oliver? Also so schlecht.
Du hast wahrscheinlich gedacht, das wäre dieser englische Koch, ne?
Ja, ich dachte, ja, oder, ja, okay, irgendein YouTuber, gut, der hat das entdeckt. Aber nein, offensichtlich ist Bernd das Brot im US-Late-Night-Fernsehen erwähnt worden und auch gelobt worden und jetzt auch da aufgetreten. Jetzt haben wir natürlich, zumindest ich nicht, nochmal mit Tommy Krapfeis gesprochen. Darauf haben die ja quasi 25 Jahre gewartet. Was ist das jetzt für eine steile Karriere, die der Figur bevorsteht?
Ja, toll. Ich glaube, das hat uns der Tommy doch auch erzählt, irgendein Top-Promi hat doch auch irgendwie Bernd das Brot gepostet und erwähnt und wollte wissen, was ist, worauf Tommy dann irgendwie so ein englischsprachiges Video gepostet hat, wo er das mal erklärt hat, was das für eine Figur ist. Und irgendwie, ich glaube, das ist so jeder Ami, der mal irgendwie besoffen nachts irgendwo in Köln im Savoy-Theater im Bett liegt, im Hotel und dann mal so nachts durchseppt und dann sieht er das Brot in der Nachtschleife, wird fragen, what the fuck is that? Und dann spricht sich das vielleicht irgendwie rum und irgendwie ist es bei John Oliver gelandet, der das wohl dann beobachtet hat und für lustig empfand. Und dann das war ja nicht nur so, dass er das erwähnt hat oder irgendwelche Ausschnitte gezeigt hat, sondern das Tolle war ja dann wirklich, dass Bernd das Brot bei ihm war.
Ja, ja, oder relativ schnell danach beim Brot.
Also jedenfalls war das dann so ein ganzer Clip und so ein Comedy-Bit da, wo die dann so ein kleines Gespräch geführt haben. Also toll. Also herzlichen Glückwunsch. Also ich hoffe ja sehr, dass John Oliver sich auch mal Jan und Henry die Erdmännchen anguckt und uns mal einlädt.
Aber da hast du aber den Jammerlappen, der bietet sich doch eigentlich auch an. Das geht doch in eine ähnliche Richtung.
Ja, Whiny Cloth gibt es sogar. Es gab ja eine Folge, das habe ich auch nicht erzählt, eine Folge vom Haselhörnchen wurde mal auf Englisch nachsynchronisiert, weil den Plan hatte, dass man wollte das gerne mal ins Ausland verkaufen, was aber keiner haben wollte. Und dann habe ich, das war auch ganz aufregend, habe ich meine eigene Stimme gecastet. Also habe ich so Sprachproben von irgendwelchen Amis bekommen, die dann meine Stimme versucht haben zu imitieren. Und dann hat irgendein Typ hat dann das Haselhörnchen gesprochen. Der klang sogar relativ ähnlich wie meine Stimme, so als Haselhörnchen. Und der Jammerlappen hatte aber so eine ganz tiefe Stimme. Und der hieß, Haselhörnchen hieß Harvey Squirrel, Harvey Eichhörnchen. Und der Jammerlappen hieß Whiny Cloth. Muss ich eigentlich auch mal raussuchen. Irgendwo habe ich das bestimmt auch
noch. Aber es liegt ja eigentlich auch nahe, dass das mal ins Ausland exportiert wird, oder? Auch jetzt Jan und Henry vor allen Dingen.
Ja, ich arbeite dran.
Ne? Ja. Also vielleicht erstmal in die Schweiz.
Oder Österreich so. Und der Schweiz kennt man es schon so ein bisschen. Okay. Und ich glaube weiter. Also ich kenne ein, zwei Amerikaner und Engländer, die mir schreiben, dass sie das ab und zu gucken. Aber also von ein, zwei Personen, da wird es, glaube ich, keine so eine Riesenkarriere.
Ja, was mir noch einige Leute weitergeleitet haben, ist die traurige Meldung, dass unser Nepomuk aus Hallo Spencer verstorben ist. Dazu gab es auch einen Zeitungsbericht. Da muss ich jetzt mal sagen, ich habe persönlich mit ihm nie Kontakt gehabt, aber mit seiner Frau hier und da mal. Denn ich habe ja gerne Interviews gemacht im Laufe meiner letzten 40 Jahre Fankultur dieser Art von Puppenspiel. Und gerade in den letzten Jahren hatte ich zwei, dreimal mit seiner Lebensgefährtin, verheiratet waren sie glaube ich nicht, Kontakt, weil ich ihn unglaublich gerne mal interviewen wollte. Und jetzt habe ich auch erfahren, jetzt ist es zu spät, die Stimme von Nepomuk ist verstummt. Er wird nie wieder das Schloss, die Schlosstür aufreißen. Er war ja auch beim Hallo Spencer Film nicht mehr beteiligt, Horst Lateika.
So, ich wollte gerade sagen, du hast den Namen überhaupt noch nicht gesagt. Horst Lateika ist der Mensch. Am 26. September verstorben im Alter von 91 Jahren.
Ja, ja.
Und für alle die, die sich noch mal kurz erinnern wollen, ich habe mal zwei Mini-Schnipsel vorbereitet, um noch mal ganz kurz an Horst Lateika zu erinnern. Sehr denn schön. Es gab ja nun eine Sache, die Nepomuk immer am Anfang sagen musste und das war natürlich Folgendes.
Nepi, Nepi!
Wie heiß ich?
Ich meine Nepomuk. Weißt du schon das Neueste?
Will ich nicht wissen.
Oh, jetzt weiß ich's auch nicht mehr.
Tag, Nepomuk.
Warum sagst du Tag?
Ja, das sagt man doch so.
Und warum sagt man das so?
Tag, Kasi. Tag, Nepomuk.
Warum sagst du auch Tag?
Dahinter verbirgt sich ein Wunsch. Eigentlich sollte ich sagen, ich wünsche dir einen guten Tag, Nepomuk.
Und wenn ich sage Tag, Lexi?
Dann wünschst du mir einen guten Tag.
Wünsche ich dir gar nicht.
Dann sag's nicht.
Sag ich auch nicht.
Tja, das ist halt der wunderbare Nepomuk. Eigentlich fand ich den immer lustig, weil war immer eine tolle Stimme auch. Immer
ja, absolut.
Der muss Halsschmerzen gehabt haben am Ende des Abends.
Man wusste ja auch nie so richtig, was Nepomuk eigentlich darstellen sollte, oder? Was
ja, dazu muss ich mal ein bisschen eine kleine Kritik hier raushauen, gleich mal direkt an die HNA-Zeitung aus Nordhessen und Niedersachsen. Liebe Journalisten, wenn ihr schon so was Tolles macht, wie also den Tod zu erwähnen oder diesen Menschen zu würdigen, dem er mal darüber berichtet, dass dieser großartige Schauspieler, Intendant, Regisseur und Puppenspieler verstorben ist, dann recherchiert doch wenigstens noch ein bisschen ordentlicher und schreibt nicht als Überschrift hin, er war die Stimme des Affen Nepomuk. Denn hier wurde alles durcheinander gewürfelt. Denn was ich auch zwar tatsächlich vorher nicht wusste, war, dass Horst Lateika auch die Synchronstimme war aus der Werbung von dem Toyota-Affen. Wenn es da am Ende immer hieß, nichts ist unmöglich, Toyota. Das war Horst Lateika. Aber da haben sie dann jetzt einfach, da hat euch schön, liebe Journalisten, da wohl die KI alles schön durcheinander gemixt, was mit Horst Lateika zu tun hat und hast dann irgendwie aus Nepomuk einen Affen gemacht. Ja. Aber sowas könnte ich mich aufregen.
Ja, ja.
Da denke ich mal, das ist jetzt nicht schwer herauszufinden.
Da braucht es eigentlich nur eigene Recherche. Du weißt, ich bin ja großer Freund von ChatGPT, aber nicht, was diese Art von Recherche angeht. In unseren
es steht
Cosmen
nur
ist es ganz, ganz
Müll
schlecht.
Drin. Da steht auch drin, ich würde mit dem italienischen Akzent in der Sesamstraße sprechen.
Ja, genau.
Ein Dreck kommt da raus. Tut mir leid, ich bin immer noch kein Fürsprecher von KI und das dauert auch noch
eine Weile, bis ich das... Wann immer ich mit der Lebensgefährtin Kontakt hatte, das war zuletzt noch gar nicht so lange her, und da sagte sie mir, ja, es geht ihm sehr, sehr schlecht, aber es war immer kurz davor, dass wir mal einmal noch mal so ein Interview machen. Er hat zuletzt bei Kassel gelebt, bei ihr, hat aber noch sein Haus hier in NRW. Und und war übrigens auch in der Sesamstraße auch als Schauspieler zu sehen in den 90er Jahren als Wachtmeister Schnappi. Ist er ganz oft aufgetreten und ich sag dir was, das weiß ich erst seit 3 Jahren oder seit 2 Jahren. Ich habe das ganz zufällig, hat mir das jemand nebenbei gesagt, ach, ist das nicht der Puppenspieler von Nepomuk? Und ich, ach du Schande, das stimmt. Also das ist mir nie aufgefallen, da war in bestimmt 30, 40 Sesamstraßenfolgen oder mehr, war auch in den 90ern auch als Schauspieler zu sehen.
Ich wusste es auch erst, seitdem du es mir dann weitererzählt hast.
Ja, genau.
Also ja, also ein großartiger Schauspieler, auch hat jahrelang natürlich auch Theater gemacht, er hat die Komödie in Kassel auch jahrelang selbst geleitet. Und sehr traurig. Und wir werden uns jetzt alle bitte im Anschluss nochmal ein paar hübsche Hallo-Spencer-Folgen mit Nepomuk angucken und uns ein bisschen über ihn freuen.
Ich bin ihm einmal begegnet, wusste aber nicht, dass er das ist, 2004. Ach. Damals gab es ja im Heidepark die Hallo-Spencer-Show und da gab es auch dann drumherum immer so ein paar Feste zur Eröffnung und zum Jubiläum, zum Geburtstag und so. Und da waren auch viele Puppenspieler. Und ich habe erst später auf Fotos gesehen, dass auch Horst Lateika da war. Damals wusste ich noch gar nicht, wie der aussieht. Guck mal, so schlecht war ich damals vorbereitet.
Ja, das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert, dass ich so im Nachklapp, ja, also gerade neulich wieder, dass ich auf alten Fotos, wo man irgendwo war, dann so im Hintergrund auf einmal irgendwas oder irgendwie jemanden entdeckt, wo man denkt, so guck mal, mit dem war ich in einem Raum oder das, der oder die war ja auch da. Ja, das ja. Wusste ich überhaupt nicht, dass wir uns jemals begegnet sind.
Ganz komisch, aber gut, das ist auch, da gab's auch, konnte man auch nicht so viel recherchieren wie heute. Ich hatte damals nur Augen für Achim Hall.
Ja, ja, und nicht für die Stimme vom Affen Nepomuk.
So, dann hat der Jörg eine ganz nette E-Mail geschrieben zum Labyrinth. Er hat nämlich gesagt, damals in den 80ern und 90ern erschienen zu fast allen großen Kinofilmen ja auch die Romane, so auch beim Labyrinth. Und er hat damals den Roman, das Buch, zuerst gelesen und schreibt, interessanterweise hatte das Buch ein anderes Ende, obwohl es zeitgleich zum Film erschienen ist. Das Buch endet mit dem Abschied der bekannten Figuren, deren Spiegelbilder Sarah im Fenster sieht. Das Ende stimmte ihn damals sehr traurig und war sehr überrascht, dass im Film die Charaktere dann alle noch eine große Party gefeiert haben bei ihr. Und er sagt ja, da gibt es ja offensichtlich dann eine Diskrepanz, ob wir dazu was wissen, hat uns extra als Beweis die letzte Buchseite eingeblendet, abfotografiert, wo in der Tat das ganz traurig ausgeht und nicht so fröhlich. Und er sagt, man hat dadurch fast den Eindruck, als wäre das Ende des Films anders geplant. Und er sagte auch noch, dass, was wir auch im Podcast gesagt haben, durch diese letzte Szene die Charaktere ja ein bisschen aus ihrer Rolle fallen. Und das war laut Buch ja gar nicht so geplant.
Ah ja, interessant. Siehst du, das wusste ich jetzt auch nicht, das mit diesem Buch hier. Aber das kann natürlich sein. Manchmal entsteht sowas ja so ein bisschen parallel. Mhm. Also das sind jetzt alles Vermutungen, die ich jetzt hier raushaue. Dass dann während so ein Film vielleicht so noch in der Entstehungsphase ist oder noch nicht in der halt finalen Fassung existiert, als die dann im Kino erscheint, dass aber dann parallel natürlich schon an der Vermarktung gearbeitet wird oder dem ganzen Merch drumherum und dann vielleicht schon ein Buch herausgebracht wird, was so auf daraufhin basiert.
Ja.
Und dann wird der Film nach dem Test-Screening irgendwie doch nochmal umgeschnitten oder nochmal verändert oder so. Und dann ist es dann manchmal zu spät für die Buchfassung. Das gibt es ja häufiger. Das gibt ja auch, da haben wir auch, glaube ich, beim Muppet Movie den Fall gehabt. Es gibt ja auch so ein Bilderbuch zum Muppet Movie, in dem Bilder existieren, die im Film überhaupt nicht zu sehen sind, weil dann auch gewisse Szenen nochmal rausgeschnitten wurden. Und dann ist es aber trotzdem noch in dem Buch enthalten drin. Ne? Und es kommt häufiger, glaube ich, vor, dass Buchfassungen, Bücher zum Film, gar nicht Bücher zum Film sind, sondern irgendwas anderes.
Ja, und für den Film ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte. Macht man das dann ein bisschen übertrieben lustig, fröhlich zu Ende statt theatralisch und traurig.
Es ist ja immer, man möchte ja immer, dass das Publikum mit einem wohligen Gefühl, genau, gerade nach so einem doch sehr unterhaltsamen Film rausgeht. Das ist ja beim kleinen Horrorladen ein bisschen ähnlich, der ja auch eigentlich in der Urfassung sehr dramatisch endete, indem da die Pflanzen da irgendwie das ganz New York da niedermetzeln und so in Grund und Boden hauen und das kam dann halt beim Testpublikum nicht so gut an und dann hat man dann doch so ein lustiges Kitsch-Comedy-Happy End gebastelt im Nachgang, was aber in der Bühnenfassung nach wie vor nicht existiert. Also da wird das ganze Publikum aufgefressen. Ne?
Ja, ich hätte noch einen ganz kleinen lustigen Rausschmeißer und frage dich daher vorab, hast du noch was?
Ich bin blank, meine ganzen Zettel sind schon abgehakt.
Dann danke ich.
Lass mich jetzt überraschen.
Danke ich deinem Namensvetter Martin. Wir hatten nämlich hier auch darüber gesprochen, über die Comic-Hefte von der Sesamstraße und hatten uns gewundert, dass auch Pino und Tommy aus den Niederländern, aus der Sesamstraat, aus den Niederlanden, damit auftauchen und haben uns ja gefragt, sind dann auch Samson und Tiffy dort aufgetaucht. Und jetzt habe ich endlich mal einen Beweis hier eingeblendet. Das ist das Bild eines Comic-Taschenbuchs aus Holland. Und da siehst du Samson und Tiffy holländisch sprechen.
Der neue große Sesamstraat, Strip Paperback, Fett, Frolikulim, das kann ich erst nicht lesen.
Cookie Monster.
Da muss ich mal gucken, ich glaube, ich habe das gleiche Buch mit dem, also so ähnliches Bild auch, also zumindest von demselben Zeichner habe ich auch irgendetwas auf Deutsch.
Allerdings. Also wir sind dann noch weiter in der Recherche, ob es da auch dann tatsächlich monatliche Hefte gab, aber Comic-Taschenbücher mit Samson und Tiffy in Holland, die dann genauso wenig mit anfangen konnten, gab es offensichtlich auch.
Ein fast nicht durchzublickender Mischmasch. Nee,
irgendwie ganz komisch.
der da existierte. Ja. Warum haben sie uns damals nicht in den 80ern und 70ern zur Recherche dazu geholt? Aber wahrscheinlich, weil wir einfach noch zu minderjährig waren.
Am tollsten ist ja, wie die Figuren damals aussahen. Ne? Du hast mir ja schon öfters jetzt auch erklärt, ja, dass
hier hat ja Tiffy sogar nur zwei Finger.
Stimmt. So,
also das ist immer, das gehört jetzt gar nicht mehr hierher. Das müssen wir irgendwann besprechen, wenn das mal zum Thema wird. Aber ich habe mich jetzt letzter Zeit viel mit Tiffy beschäftigt, die jetzt in der ersten Fassung drei Finger hatte, dann nach dem Ende der Lilo Pulver-Ära plötzlich eine Figur mit fünf Fingern war und dann wiederum nur vier Finger hatte, als sie dann später mit Annette Frier unterwegs war.
Stimmt.
Also da und jetzt sehe ich diesen Cartoon hier, wo sie nur zwei Finger besitzt. Das ist ja, wird ja immer absurder. Es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Tiffy mit einem Finger und eine, was fehlt noch, sechs.
Ja, vor allen Dingen in der Comic-Version hatte sie auch gerne natürlich Beine und einen Bürzel dran. Ich weiß, das war auch irgendwie künstlerische Freiheit, dass sie
ja, aber Tiffy ist ja auch in meiner Welt auch ein Vogel.
Ja, klar.
So wie Nepomuk kein Affe ist. Aber hat denn dann, ja, es gibt doch so eine kleine Spielzeug-Tiffy, die hat doch auch einen Bürzel, oder nicht?
Ja, stimmt. Und die hatte sogar Tüllhaare, das war das Tolle daran.
Ja. Ja, aber nicht, also so modelliertes Tüll. Also
ja.
Ich rede jetzt von so einer PVC-Figur.
Ach so, ich rede von den Plüschtieren. Nee, die hatte auch einen Bürzel, genau, ja, da gab es zwei.
Ja, ja. Ja. Für mich ist die einzig wahre Tiffy die Tüllhaar-Tiffy.
Na sicher.
Vor. Alles, was danach kam, ist
na, so sicher.
Ein Serviervorschlag.
Na sicher. Naja, also dann.
Du nimmst mich nicht ernst, ich merke es schon. Wir müssen das jetzt hier beenden.
Ja, ich habe ja auch ein Herz für die spätere Tiffy, aber ich sehe das ja prinzipiell wie du. Ich fand ja dieses Tüll, fand ich auch immer komischerweise, ich weiß nicht warum, mich dieses Haar so fasziniert hat als Kind auch. Also die Struktur von Tüll, das Wort Tüll ist für mich nur mit Tiffy verbunden, mit nichts anderes.
Ja, ich habe auch damals schon immer, wenn ich irgendwelche balletttanzenden Mädchen sah, habe ich immer nur an Tiffy gedacht.
Ja,
als
ich auch.
Mädchen.
Ich auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass man mir wohl auch ganz früh schon gesagt hat, ja, die hat ja Tüll auf dem Kopf. Und vielleicht war es auch ein bisschen die Faszination, dass man auch als Kind schon wissen konnte, was das für Material ist. Ich weiß nicht, warum das für mich so spannend ist, dieses steife Tüllhaar. Die Puppenspielerin Marita Stolze, die hat ja beide Tiffy-Varianten gespielt, mit Tüll und mit Federn. Und die sagt ja, ja, viel schöner war es, als die Federn da waren. Fand ich ja als Zuschauer nicht. Von mir aus kann das so eine steife Klobürste sein.
Ja, siehst du, weil immer wenn ich auf Toilette bin, muss ich an Tiffy denken.
Naja, so weit ist es schon. Das war der Fusselcheck für heute. Martin, dann wünsche ich dir in der Zukunft einen schönen Tag. Ne? Wenn der Fusselcheck rauskommt, wirst du wahrscheinlich nicht die Popkultur hören, sondern irgendwas anderes machen.
In dem Moment, wo ihr das hier hört, bin ich schon wahrscheinlich hackedicht unter dem Tisch.
Ja, genau. Da stellt er sein ganzes Leben in Frage gerade.
das mache ich schon seit Jahren. So, aber dann wünsche ich dir das natürlich auch, egal wie alt du bist und wirst. Und euch da draußen natürlich auch. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns dann am 1. November wieder mit dem Spatz vom Wallraffplatz.